Einen schönen guten Abend wünsche ich euch allen, liebe Geschwister, liebe Besucher, aber auch die, die vielleicht live dabei sind, herzlich willkommen im Namen unseres Herrn Jesus Christus zu dieser Bibelstunde, in der wir fortfahren wollen mit der Auslegung des letzten Buches der Bibel, die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Und wir wollen weitermachen und ich bitte euch dazu, die Bibeln aufzuschlagen. Offenbarung Kapitel 14. Heute wollen wir die Verse 6 bis 13 gemeinsam studieren. Offenbarung, Kapitel 14, die Verse 6 bis 13. Dort lesen wir Gottes Wort. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind, und jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk, indem er mit lauter Stimme sprach: Fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der den Himmel und die Erde gemacht hat und das Meer und die Wasserquellen. Und ein anderer, zweiter Engel folgte und sprach: Gefallen! Gefallen ist Babylon, die Große, die von dem Wein der Wut ihrer Hurerei alle Nationen sprach mit lauter Stimme. Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird auch er trinken von dem Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt in dem Kelch seines Zorns bereitet ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden, vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten, und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Hier ist das Ausharren der Heiligen, die die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen: Schreibe, glückselig die Toten, die im Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren Arbeiten, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Amen. Lass uns zum Gebet aufstehen. Herr Jesus Christus, wir loben und preisen dich an diesem Abend für dein Evangelium, für die gute Nachricht, für die gute Botschaft, die wir gehört haben, der wir Glauben schenken durften, die uns verändert und erneuert hat, die gute Botschaft, die uns ewiges Leben gegeben hat, eine Hoffnung, die nicht zu schanden wird. Und dieses Evangelium bist du selbst, Herr Jesus. Du bist Mensch geworden, bist am Kreuz für unsere Sünde gestorben und auferstanden und in den Himmel gefahren und du wirst wiederkommen. Das ist die gute Botschaft, das ewige Evangelium. Und wir danken dir für diese Gnade, dass auch heute noch Menschen zur Umkehr geführt und gerufen werden. Aber gleichzeitig sehen wir auch, dass du ein heiliger Gott bist, der Sünde nicht duldet und all diejenigen richten wird und richten muss, die diesem Evangelium nicht gehorchen. Und so schenke uns doch Einsicht und Erkenntnis auch für diesen Text, den wir eben gelesen haben, dass wir diesen Text recht verstehen und dadurch dich fürchten lernen, aber auch gleichzeitig deine große Gnade sehen. Bitte wirke du unter uns durch deinen Heiligen Geist und öffne uns die Augen für dein Wort. Amen. Setzt euch gerne wieder. Letzte Woche, als wir die Offenbarung gemeinsam studiert haben, durften wir sehen, wie inmitten der Dunkelheit während der Regierung des Antichristen ein Lichtglanz der Gnade Gottes aufgestrahlt ist, nicht wahr? Wir haben gesehen, wie in Kapitel 14 die Verse 1 bis 5 ein krasser Kontrast zu den Kapiteln 12 und 13 der Offenbarung sind, nicht wahr? In Offenbarung Kapitel 14, die ersten 5 Verse haben uns in gewisser Weise den krassen Unterschied aufgezeigt zu dem, was wir davor gesehen haben. In Kapitel 12 wurde uns der Drache, also der Satan, die alte Schlange gezeigt. Und dort wurde uns am Ende von Kapitel 12 und Vers 18 gezeigt, wie der Satan auf dem Grund des Meeres stand. Kapitel 14, Vers 1 zeigt uns das Lamm Jesus Christus, wie er auf dem Berg triumphierend steht. Offenbarung Kapitel 13 hat uns aufgezeigt, wie ein falscher Christus aufsteht und wie unzählige Menschen diesem falschen Christus, diesem Tier aus dem Meer, nachfolgen werden. Offenbarung Kapitel 14 hat uns da wiederum gezeigt, wie die wahren Gläubigen nicht einem falschen Christus, sondern dem wahren Christus nachfolgen, wohin er auch geht, und dass sie sich dadurch auszeichnen, ein heiliges Leben zu leben. Offenbarung Kapitel 14 hat uns auch, Offenbarung Kapitel 13 hat uns auch aufgezeigt, wie das Tier aus der Erde, also der falsche Prophet, Menschen dazu bringen wird, ein Malzeichen des Tieres an die Hand oder an die Stirn zu nehmen, was ihre Zugehörigkeit zu dem Antichristen symbolisiert. Offenbarung 14 hat uns aufgezeigt, wie die wahren Gläubigen den Namen Jesu und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen tragen. Und so haben wir diesen krassen Kontrast gesehen. In der Zeit der größten Dunkelheit und der größten Drangsal, wo der Antichrist regieren wird und wo unzählige Menschen ihm nachfolgen werden, Leid über Leid geschehen wird, wird es auch eine kleine Schar geben, die Jesus Christus treu sein werden, die nicht ein Malzeichen des Tieres, sondern das Malzeichen des Lammes in gewisser Weise tragen werden, wo sie ihm treu werden, sein werden bis zum Tod. Und diesen Lichtglanz durften wir sehen und ermutigt werden zu wissen, Gott hat immer ein Volk, selbst in der größten Drangsalszeit. Und nun, in den Versen, die wir heute gelesen haben, wird uns noch mehr ein Lichtglanz der Gnade Gottes gezeigt in dieser großen Drangsal, nämlich das Evangelium wird verbreitet werden. Und in diesen Versen, die wir gelesen haben und heute studieren wollen, begegnen uns in gewisser Weise vier wichtige Botschaften. Vier wichtige Botschaften. Und diese Botschaften kündigen unter anderem Gericht an, aber nichtsdestotrotz sind diese Botschaften auch Gnadenerweise Gottes. Gerichtsbotschaften sind in erster Linie Gnadenerweise Gottes. Das müssen wir verstehen. Und so wollen wir diese drei Engel, die uns hier begegnen, haben vier Botschaften. Und diese vier Botschaften wollen wir uns nun gemeinsam betrachten. Die erste Botschaft lautet Gottes Botschaft an die Welt, in den Versen 6 bis 7. Und die Botschaft lautet, kehrt um und glaubt an Gott. Die zweite Botschaft lautet Gottes Botschaft über Babylon. Und der Inhalt der Botschaft ist, Babylon wird fallen. Die dritte Botschaft, Gottes Botschaft an die Ungläubigen. Und die Botschaft lautet, Gott verdammt die Gottlosen. Und die vierte Botschaft, Gottes Botschaft an die Gläubigen. Der Inhalt, glückselig, wer Gott treu bleibt. Und diese vier Botschaften sind wichtige Botschaften für uns heute und für die Christen, die in dieser Zeit leben werden, um Gottes Gnade mehr zu sehen und mehr zu erkennen, aber auch gleichzeitig ihn zu fürchten. Denn er ist es, der sowohl Seele als auch Leib in der Hölle zu verderben vermag. Aber auch er ist es, der Gnade schenkt und rettet und Menschen zur Umkehr führt. Und so wollen wir diese vier wichtigen Botschaften studieren und zur ersten Botschaft gehen. Gottes Botschaft an die Welt. Kehrt um und glaubt an Gott. Hier heißt es in Vers 6, und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind, und jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk, indem er mit lauter Stimme sprach, fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der den Himmel und die Erde gemacht hat und das Meer und die Wasserquellen. Hier in dieser ersten Botschaft an die Welt werden uns drei wichtige Bereiche dieser Botschaft aufgezeigt. Drei wichtige Bereiche des Evangeliums. Erstens wird uns hier die Qualität dieser Botschaft beschrieben. Zweitens werden uns die Empfänger dieser Botschaft beschrieben. Und drittens wird uns der Inhalt dieser Botschaft beschrieben. Nun zu der Qualität der Botschaft. Es ist ein ewiges Evangelium. Das ist die Qualität dieser Botschaft dieses Engels. Ein ewiges Evangelium. Wisst ihr, im Gegensatz zu der Botschaft, die der Antichrist und der falsche Prophet haben werden, ist das Evangelium von Jesus Christus eine ewige Botschaft. Lehren, Gedanken, Ideologien und sonstige Dinge, die der Zeitgeist so mit sich bringt, sie kommen und sie gehen. Sie haben keinen Bestand. Für ein paar Jahrzehnte, für ein paar Jahre, vielleicht für ein paar Jahrhunderte, aber sie kommen und gehen. Das Evangelium von Jesus Christus hat für sich den Anspruch, ein ewiges und unveränderliches und vollkommenes Evangelium zu sein, eine ewige und vollkommene Botschaft. Die Botschaft vom Kreuz, sie kommt nicht und geht wieder. Die Botschaft vom Kreuz, sie war und wird immer bleiben. Ein ewiges Evangelium. Die Botschaft des Evangeliums, sie war vor Grundlegung der Welt in den Gedanken Gottes, vor Grundlegung der Welt in den Gedanken Gottes, wo noch nichts geschaffen war. Die Botschaft des Evangeliums hat sich in Raum und Zeit vor 2000 Jahren in der Person von Jesus Christus sichtbar gemacht und erfüllt. Und die Botschaft des Evangeliums wird in alle Ewigkeit der Grund sein, weshalb wir Gott anbeten können und Gott anbeten werden. Es ist ein ewiges Evangelium. Ein ewiges Evangelium. Die Neue Genfer Übersetzung schreibt oder übersetzt diesen Vers: Ihm war eine Botschaft von ewiger Bedeutung anvertraut. Eine ewige Bedeutung. Das heißt, dieses Evangelium ist zeitlos. Dieses Evangelium ist zu allen Zeiten und zu allen Orten gültig. Und dieses Evangelium hat Auswirkungen auf unsere Ewigkeit. Oder anders gesagt, wie wir auf diese ewige Botschaft, auf dieses Evangelium reagieren, bestimmt unsere Ewigkeit. Das ist ein ewiges Evangelium. Jesus selbst sagt in seiner Endzeitrede in Matthäus Kapitel 24, Vers 35, der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Mein Evangelium wird nicht vergehen. Der Himmel und die Erde, alles was auf dieser Erde ist und alles was im Himmel ist, es wird vergehen, aber meine Worte werden niemals vergehen. Werden niemals vergehen. Weil dieses Evangelium, die Qualität dieses Evangeliums so bedeutsam ist und so groß, muss dieses Evangelium auch verkündigt werden. Dieses Evangelium ist es wert, verkündigt zu werden. Und für dieses Evangelium ist es sogar wert, zu sterben. Und das ist auch, was uns der zweite Teil dieser ersten Botschaft aufzeigen will, die Empfänger der Botschaft, nämlich alle Völker auf dieser Erde. Hier heißt es in Vers 6b, dass der Engel dieses Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind. Jede Nation, jeder Stamm, jede Sprache und jedes Volk. Geschwister, dieser Engel hatte dieses ewige Evangelium nicht einfach so empfangen. Dieser Engel hat dieses Evangelium bekommen, um es weiterzusagen. Schaut mal, wie es hier heißt. Er hat dieses ewige Evangelium bekommen, um es denen zu verkündigen. Dieses Wort um beschreibt das Ziel, den Grund, wieso er dieses Evangelium bekommen hat. Er hat es nicht bekommen, um es für sich selbst zu bewahren. Er hat es auch nicht bekommen, um sich selbst an diesem Evangelium zu erfreuen. Er hat dieses Evangelium bekommen, um es zu verkündigen. Und Geschwister, wir als Gemeinde, als Gläubige, haben dieses Evangelium empfangen, nicht nur, um uns selbst an diesem Evangelium zu erfreuen, was wir natürlich dürfen. Aber wir haben dieses Evangelium auch nicht bekommen, um es irgendwie zu verwahren und zu verstecken. Wir haben dieses Evangelium bekommen, um es zu verkündigen. Das ist die Botschaft der Gemeinde. Das ist die Botschaft, der Auftrag des Engels, das ist der Auftrag der Gemeinde. Es zu verkündigen. Und zwar allen Nationen, überall auf der Welt, ohne Ausnahme. Das ist der Grund, wieso Paulus in Römer Kapitel 1, Vers 14 folgende Worte schreibt. Sowohl Griechen als Barbaren, sowohl Weisen als Unverständigen bin ich ein Schuldner. Du und ich, wir sind Schuldner. Wir sind Schuldner, dieses Evangelium weiterzugeben. Wir haben es bekommen, um es zu verkündigen. Hier heißt es, dass dieser Engel auf der ganzen Erde und allen Nationen und Sprachen und Völkern und Stämmen dieses Evangelium verkündigen wird. Man kann davon ausgehen, dass vielleicht zu diesem Zeitpunkt das in Erfüllung geht, was Jesus in Matthäus 24 gesagt hat, dass dieses Evangelium bis ans Ende der Welt verkündigt werden wird. Und wie konkret es aussehen wird, ob es wirklich ein Engel sein wird, der im Himmel gesehen wird und vom Himmel her seine Botschaft verkündigt, oder ob diese Botschaft in Form von Boten, denn Engel sind Boten, in Form von Boten, in Form von Menschen in die Welt getragen wird, darüber lässt sich diskutieren. Das ist nicht klar ersichtlich aus diesem Text, aber klar ist, dass dieses Evangelium allen Nationen verkündigt werden wird. Allen Nationen. Und wir stehen heute in der Verantwortung, dasselbe zu tun, nicht wahr? Dieses ewige Evangelium ist von größter Bedeutung, deswegen muss es verkündigt werden. Doch es ist absolut notwendig, um dieses Evangelium zu verkündigen, auch zu wissen, was man verkündigt. Und das ist der dritte Punkt dieser ersten Botschaft, der Inhalt des Evangeliums. Was ist der Inhalt? Gott fürchten und ihn anbeten. Das ist der Inhalt dieses ewigen Evangeliums. Hier heißt es in Vers 7, indem er mit lauter Stimme sprach. Also, was verkündigt er? Was verkündigt er? Fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der den Himmel und die Erde gemacht hat und das Meer und die Wasserquellen. Das ist in gewisser Weise eine Gerichtsandrohung. Die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Was sollt ihr tun? Fürchtet Gott und betet ihn an und gebt ihm die Ehre. Wieso? Weil die Menschen den Antichristen fürchten, weil die Menschen den Antichristen anbeten zu dieser Zeit. Heute fürchten die Menschen Gott nicht und sie beten Gott nicht an, sondern sie fürchten Menschen. Sie beten Menschen an und Dinge. Was wir hier haben, ist ein Ruf zur Umkehr, und das ist das Evangelium. Hört auf, Götzen anzubeten und euch vor Götzen zu fürchten. Kehrt um zu dem lebendigen Gott und fürchtet ihn und betet ihm an und gebt ihm alleine die Ehre, denn ihm alleine gebührt die Ehre. Das ist der Inhalt der Botschaft. Und Geschwister, leider hören wir das heutzutage viel zu selten. Wie oft, wenn ihr in anderen Gottesdiensten seid oder Predigten euch anhört, wie oft hören wir von den Kanzeln noch ein Aufruf zur Buße und zur Umkehr. Heutzutage wird das Evangelium verwässert und man versucht, irgendwelche Methoden zu entwickeln oder zu entwerfen oder anzuwenden, um die Menschen irgendwie zum Evangelium zu ziehen. Aber die Bibel hat eine Botschaft. Kehr um. Fürchte Gott. Glaube an ihn. Geb ihm die Ehre. Das ist die Botschaft, die wir zu verkündigen haben. Und wir müssen diese Botschaft kennen. Und der Engel, der diese Botschaft verkündigte, erkannte es. Und das ist die erste Botschaft, die Botschaft an die Welt, kehrt um und glaubt an Gott. Und hier sehen wir Gottes unermüdliche Gnade und Liebe, die er den Menschen, seinen Geschöpfen erweist, nicht wahr? Obwohl sie dem Antichristen nachfolgen, bietet er immer noch seine Gnade an. Das ist Güte, das ist Gnade. Die nächste und zweite Botschaft, die wir in diesem Text haben, ist Gottes Botschaft über Babylon. Vers 8. Gottes Botschaft über Babylon, und der Inhalt dieser Botschaft ist: Babylon wird fallen. Ganz einfach. Babylon wird fallen. Hier heißt es in Vers 8, und ein anderer, zweiter Engel folgte und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, die von dem Wein der Wut ihrer Hurerei alle Nationen hat trinken lassen. Hier kündigt ein zweiter Engel den Fall Babylons an, die Zerstörung Babylons. Nun, wer oder was ist Babylon, die Große? Was meint der Engel, wenn er hier von Babylon redet? Nun, wir kennen Babylon sowohl aus unseren Geschichtsbüchern, aber auch aus dem Alten Testament, nicht wahr? Aus historischen Quellen und auch aus der Bibel wissen wir, dass Babylon eine große Weltmacht war, die über viele, viele Teile der damaligen bekannten Welt geherrscht und regiert hat. Babylon war eine große militärische Macht, Gott benutzte zum Beispiel Babylon als Gerichtswerkzeug, um sein eigenes Volk 70 Jahre lang in die Gefangenschaft zu führen. Also Babylon war ein Werkzeug in Gottes Hand, nicht wahr? Das Alte Testament vermittelt uns ein Bild über Babylon, dass Babylon eine Stadt war, wo Götzendienst betrieben wurde, wo Hurerei betrieben wurde. Babylon wird in der Bibel als eine Weltmacht beschrieben und so weiter und so fort. Aber selbst nach dem Fall Babylons ist dieses Denken in den Köpfen der Menschen immer noch vorhanden, dass Babylon diese große götzendienerische Hure ist in gewisser Weise. Ein Ausleger schreibt Folgendes: Und selbst nach dem Verfall des historischen Babylons wurde Babylon für den spätjüdischen Leser und ebenso für die ersten Christen zum Inbegriff und Typus der gottfeindliche, weltbeherrschenden Stadtmacht, deren Lokalisierung nach der jeweiligen geschichtlichen Situation verschieden sein kann. Also für die spätjüdischen Leser, aber auch für die Christen damals, war Babylon ein Begriff von Hurerei, Gottfeindlichkeit, von Weltmacht. Und so nannte man Babylon, manchmal andere Städte, die gar nicht Babylon waren, nannte man Babylon, um symbolisch zu sagen, das ist eine gottfeindliche Stadt. Vermutlich bezeichnete sogar die Apostel und die ersten Christen die Stadt Rom als Babylon oder Babel. Ein Hinweis darauf finden wir im 1. Petrusbrief. Lass uns diesen ganz kurz aufschlagen. 1. Petrus Kapitel 5, Vers 13. Hier schreibt Petrus: Es grüßt euch die Miterwählte in Babylon und Markus, mein Sohn. Es grüßt euch die Miterwählte in Babylon. Also Petrus schreibt diesen Brief und sagt jetzt, wo er sich befindet und von wo aus er diesen Brief schreibt. Und viele Ausleger sind sich hier einig, dass Petrus nicht wirklich in Babylon sich befunden hat, als er diesen Brief geschrieben hat, sondern in Rom. Und er bezeichnet Rom hier sinnbildlich als Babylon aus verschiedenen Gründen. Vielleicht einfach, weil die Christen damals wussten, Rom ist ein Synonym für Babylon, weil Rom eine antigöttliche Stadt war und eine große Weltmacht. Vielleicht schrieb er oder wollte er auch Babylon als ein Kosename benutzen, um nicht aufzufliegen, wo er sich befindet. Und so sehen wir, dass für die Christen zu der damaligen Zeit war es ganz klar, Babylon ist ein Sinnbild für eine gottfeindliche Weltmacht. Also Rom zur Zeit der Christen und das antichristliche Weltsystem in der Zukunft werden als Babylon bezeichnet. Wenn der zweite Engel hier davon spricht, dass Babylon gefallen ist, dann spricht er hier von dem antichristlichen Weltreich, von dem antichristlichen Weltsystem. Und dieses antichristliche Weltsystem wird eine gottfeindliche Weltmacht sein. Und deswegen wird sie immer wieder auch als Babylon oder als Babel bezeichnet. Hier in Kapitel 14, Vers 8 kündigt der Engel den Fall Babels oder Babylons an. Und in Kapitel 16, Vers 19, in der siebten Zornesschale, in dem letzten Gericht der Offenbarung, wird uns die Zerstörung Babylons beschrieben. Offenbarung Kapitel 16, Vers 19, dort heißt es in der siebten Zornesschale: Und die große Stadt wurde in drei Teile geteilt und die Städte der Nationen fielen und Babylon, die Große, kam ins Gedächtnis vor Gott, dass er der Kelch des Weines des Grimmes seines Zornes gegeben werde. Hier kam die Stadt wieder in Gottes Gedächtnis, um sie zu zerstören. Und dann lesen wir in Kapitel 18, Vers 2, lesen wir diesen Fall in Kapitel 18, Vers 2. Und er rief mit starker Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große. Und ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gewahrsam jedes unreinen Geistes und ein Gewahrsam jedes unreinen und gehassten Vogels. Also in unserem Text wird der Fall angekündigt. Die siebte Zornesschale wird diesen Fall ausführen. Und in Vers 18 sehen wir dann, dass Babylon tatsächlich gefallen ist. Nun, wie werden die Gottlosen reagieren auf diesen Fall? Kapitel 18, Vers 9. Und es werden über sie, also über Babylon, weinen und wehklagen die Könige der Erde, die Hurerei und Üppigkeit mit ihr getrieben haben, wenn sie den Rauch ihres Brandes sehen. Also all die Nationen, die sich mit Babylon verbunden haben, die mit diesem großen Weltreich einen Pakt geschlossen haben, die dem Antichristen in gewisser Weise die Hand gereicht haben, sie werden wehklagen, wenn sie sehen, dass ihr großes Reich zerstört ist. Wie werden die Gottesfürchtigen reagieren auf den Fall Babylons? Kapitel 18, Vers 20. Sei fröhlich über sie, also über Babylon, du Himmel und ihr Heiligen und ihr Apostel und ihr Propheten, denn Gott hat euer Urteil an ihr vollzogen. Also wir merken, Babylon ist das antichristliche Weltsystem. Und wir merken auch, dass sich ab Kapitel 16, 17 und 18 mehr und mehr über Babylon drehen wird. Und vor allem in Kapitel 17 bekommen wir ein umfangreiches Porträt über diese Stadt, über Babylon. Und was wir jetzt schon lernen dürfen, was uns dieser zweite Engel schon voraussagen will, ist, liebe Brüder, liebe Christen, dieses Weltreich, in dem ihr lebt, dieses antigöttliche System, es wird fallen. Es wird fallen. Es ist einerseits eine Gerichtsbotschaft an Babylon, aber andererseits eine Botschaft des Trostes an alle Christen. Wir wissen, dass all diese antigöttlichen Weltreiche und Systeme fallen werden. Sie werden keinen Bestand haben. Das ist also die zweite Botschaft. Die Botschaft über Babylon. Babylon wird fallen. Die dritte Botschaft des dritten Engels kündigt Gottes Gericht über die Gottlosen an. Die zweite Botschaft war das Gericht über Babylon. Nun kündigt ein dritter Engel Gottes Gericht über die Gottlosen an. Gottes Botschaft an die Ungläubigen. Hier lesen wir in den Versen 9 bis 11. Ich lese zunächst Vers 9. Und ein anderer dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird auch er trinken von dem Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt in dem Kelch seines Zorns bereitet ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Diese Verse beschreiben uns das Gericht. Hier in diesem Fall ganz konkret Gottes Gericht über diejenigen, die das Mahlzeichen des Tieres annehmen werden und die sein Bild anbeten werden. Hier in diesem Text wird uns Gottes Zorn und Gottes Gericht beschrieben über all die Menschen, die dem Tier nachfolgen. Wir haben bereits in Offenbarung Kapitel 13 gesehen, wie der falsche Prophet die Menschen dazu bringen wird, dass sie dem Tier ein Bild aufstellen werden und wie alle Menschen dieses Bild anbeten werden und all diejenigen, die das Bild nicht anbeten werden, werden getötet werden. Offenbarung 13 hat uns aber auch aufgezeigt, dass der falsche Prophet die Menschen dazu bringen wird, dass sie ein Mahlzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn nehmen werden und all diejenigen, die dieses Mahlzeichen nicht annehmen werden, werden vom gesellschaftlichen Leben ausgegrenzt werden. Sie werden weder kaufen noch verkaufen können. In Kapitel 13 haben wir praktisch die Konsequenz gesehen von denen, die das Tier nicht anbeten und ihm nicht nachfolgen werden. Hier in unserem Text, in Offenbarung Kapitel 14, sehen wir die Konsequenz von all denjenigen, die das Tier anbeten werden und das Mahl annehmen werden. Die Konsequenz der Gläubigen in Offenbarung 13 ist Tod und Ausgrenzung. Die Konsequenz der Ungläubigen, die dem Tier nachfolgen werden, ist ewige Verdammnis, Gottes ewiger Zorn über sie. Das ist, was uns der Text hier lehrt. Und es ist ein harter Text, der sich hier in erster Linie auf die bezieht, die dem Tier nachfolgen werden, aber wie wir noch sehen werden, eigentlich auf alle Menschen bezieht, die im Unglauben sterben werden. Das Urteil ist Gottes Zorn, Gottes ewiges Gericht. Johannes beschreibt hier in gewisser Weise in drei Bildern, wie das Gericht Gottes diese Menschen treffen wird. Erstens werden sie aus dem Wein des Zornes Gottes trinken. Zweitens werden sie mit Feuer und Schwefel gequält werden. Und drittens werden sie Tag und Nacht keine Ruhe haben. Das sind die Bilder des Gerichtes über diese gottlosen Menschen. Also erstens, sie werden aus dem Wein des Zornes Gottes trinken. Vers 10a. Die Bibel verwendet sowohl im Alten Testament wie auch im Neuen Testament das Bild eines Kelches immer wieder als Gottes Zorngericht. Ein Kelch oder auch ein Becher, das gefüllt ist mit Wein oder Würzwein, ist oft ein Bild für das Gericht Gottes oder für den Zorn Gottes. So lesen wir beispielsweise im Psalm 75, Vers 9, dass ein Becher in der Hand des Herrn ist und er schäumt von Wein, ist voll von Würzwein und er schenkt daraus ein, ja, alle Gottlosen der Erde müssen seine Hefe schlürfend trinken. Das ist ein Bild des Gerichtes Gottes. Ebenso lesen wir in Jeremia, Kapitel 25, Vers 15. Denn so hat der Herr, der Gott Israels, zu mir gesprochen: Nimm diesen Becher Zornwein aus meiner Hand und gib ihn allen Nationen, denen, zu denen ich dich senden werde. Becher voll Zornwein. Geschwister, was betete Jesus, als er im Garten Gethsemane war, um zu beten? Vater, wenn es möglich ist, so nimm diesen Kelch von mir. Nimm diesen Kelch von mir. Was für ein Kelch? Der Kelch gefüllt mit dem Zorn eines heiligen Gottes. Und Jesus wusste, dass wenn er diesen Weg gehen wird und am Kreuz hängen wird, wird er die Sünde der Welt auf sich nehmen. Nationen gilt, trinkens, dafür wird er den Kelch des Zornes Gottes, der eigentlich allen Nationen gilt, trinken. Was bedeutet, dass er diesen Zorn erfahren wird an seinem eigenen Leib? Also das, ein Kelch ist ein Symbol für den Zorn Gottes. Und diejenigen, die das Tier anbeten werden, werden diesen Kelch trinken werden. Sie werden Gottes heiligen und gerechten Zorn an ihrem Leib erfahren. Und zwar heißt es hier unvermischt. So wird auch er trinken von dem Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt in dem Kelch seines Zornes bereitet ist. Unvermischt. Zu der damaligen Zeit mischte man Wein oft mit Wasser, um es etwas zu verdünnen. In dem Becher Gottes ist sein Zorn nicht verdünnt. Es ist nicht vermischt mit Wasser, mit Güte oder Sanftmut. In dem Becher des Zornes Gottes ist unvermischt sein Gericht und sein Zorn, Geschwister. Das ist die Botschaft, die wir zu verkündigen haben. Nun wird uns aber auch die Art und Weise beschrieben, wie dieser Zorn, der in dem Becher ist, ausgegossen wird. Sie werden mit Feuer und Schwefel gequält werden, heißt es hier. Er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Feuer und Schwefel ist nicht nur ein Symbol oder ein Bild für Gottes Gericht. Feuer und Schwefel, das sind Instrumente, die Gott benutzt, um zu richten. So lesen wir zum Beispiel über Sodom und Gomorra, wie Gott Feuer und Schwefel vom Himmel fallen lässt und er zerstört diese Städte. Es ist Gottes Instrument, um Gericht auszuüben. Die Qualen, welche diejenigen erfahren werden, die dem Tier nachfolgen werden, sind also Qualen, die durch Feuer und Schwefel an ihrem Leib entstehen werden. Sie werden bei lebendigem Leibe brennen, aber nicht verbrennen. Und etwas Schlimmeres kann ich mir nicht vorstellen. Es Sie werden den Schmerz von Feuer und von Schwefel, von Glutasche eines Vulkans, wenn man es sich bildlich vorstellen will, an ihrem Leib erfahren, aber sie werden keine Linderung dieser Schmerzen erfahren. Das ist, was diese Menschen treffen wird, aber nicht nur diese Menschen werden dieses Gericht erfahren. Auch der Antichrist und der falsche Prophet. So lesen wir in Kapitel 19, Vers 20. Und das Tier wurde ergriffen und der falsche Prophet, der mit ihm war, der die Zeichen vor ihm tat, womit er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten. Lebendig wurden die zwei in einen Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Also die zwei Personen, die die Menschen dazu bringen werden, ein Mahlzeichen anzunehmen, und die Konsequenz für die Menschen ist Schwefel- und Feuergericht, diese zwei Personen werden mit demselben Gericht gerichtet werden, mit Schwefel und Feuer. Und wer treibt diese zwei Personen an, den falschen Christus und den falschen Prophet? Der Satan. Und der Satan wird dasselbe Gericht erfahren. Das lesen wir in Offenbarung Kapitel 20, Vers 10. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier ist als auch der falsche Prophet. Und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also die, die dem Tier nachfolgen, das Tier selbst und der falsche Prophet und der Satan, aber auch jeder Ungläubige, der zu allen Zeiten gelebt hat, aber in seinem Unglauben gestorben ist. Das lesen wir in Offenbarung Kapitel 21, Vers 8. Den Feigen aber und Ungläubigen und mit Greuen befleckten und Mördern und Huren und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern. Ihr Teil ist in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, welches der zweite Tod ist. Das ist das Schicksal der ungläubigen Menschen. Unser Text sagt, dass sie gequält werden. Dass sie gequält werden. Das bedeutet, sie werden gefoltert werden. Sie werden Qualen und unerträgliche Schmerzen erfahren. Der Ort, an dem sie sich befinden werden, wird ein Ort sein, wo sie nie wieder herauskommen werden und nie wieder Linderung dieser Schmerzen erfahren werden. Und bitte beachtet, was Johannes hier sagt. Sie werden gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und mir ist es wichtig, diese Sache zu betonen. Diese Menschen werden gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Geschwister, ich persönlich und ich denke auch viele von euch in diesem Raum sind mit dieser Vorstellung und auch mit diesem Lehrlich ist, weil Gott an, dass die Hölle so grausam und so schrecklich ist, weil Gott abwesend ist. Die Hölle sei so ein grausamer Ort, weil Gott nicht dort ist. Das ist keine biblische Lehre, meine Lieben. Die Hölle ist nicht so ein schlimmer Ort, weil Gott abwesend ist. Die Hölle ist so ein grausamer und so ein furchtbarer Ort, weil Gott anwesend ist. Aber nicht mit seiner Gnade. Und nicht mit seiner Liebe und nicht mit seiner Freundlichkeit, sondern mit seinem Zorn, mit seinem Gericht. Das ist der Grund, wieso die Hölle Hölle ist, Geschwister. Und wir müssen es verstehen. Und diese Tatsache bewegt uns dazu, zu den Menschen zu gehen, die verloren sind, und sie zu warnen, an diesen Ort zu kommen. Hier wird uns deutlich gesagt, dass sie gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Das Lamm hat die Macht zu retten und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Aber jeder, der den Namen des Herrn ablehnt, jeder, der das Lamm ablehnt, wird in der Gegenwart des Lammes Qualen erleiden. Gott ist gnädig und er ist freundlich und er ist von großer Güte und er liebt es, Sünde zu vergeben. Aber wehe denen, deren Sünden nicht gewaschen sind in dem Blut des Lammes. Und hier sehen wir das Gewicht der Sünde. Hier sehen wir das Ausmaß und die Konsequenz der Sünde, liebe Geschwister. Wisst ihr, die Bibel lehrt uns, dass es keinen Ort gibt, wo Gott nicht sein kann. Die Bibel lehrt uns, dass es keinen Ort gibt, wo Gott abwesend ist. Deswegen ist diese Lehre völlig unbiblisch, zu sagen, Gott ist in der Hölle nicht gegenwärtig. Beispielsweise Sprüche 15, Vers 11. Sprüche 15, Vers 11. Scheol und Abgrund sind vor dem Herrn. Psalm 139, Vers 8. Psalm 139, Vers 8. Dort sagt David, bettete ich mir im Scheol, du bist da. Davor sagte David, egal an welchen Ort ich gehe, ob ich in den Himmel gehe, du bist da. Wenn ich in den Scheol gehe, in den Abgrund, du bist da. Und Jesus lehrt uns in Matthäus 10, Vers 28, fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag, in der Hölle. Gott wird die Seele und den Leib verderben in der Hölle, und zwar mit seiner Gegenwart, mit seinem Zorn, mit seinem Gericht. Ich hoffe, dass wir dadurch ein etwas größeres Bild von unserem Gott bekommen und ihn mehr fürchten lernen und dadurch angetrieben werden, mehr zu evangelisieren und die Menschen zu warnen. Aber wie lange werden die Menschen dort sein? Für eine gewisse Zeit? Bis sie ihre Strafe abgebüßt haben, wie es manche zu versuchen zu lehren? Die Menschen werden dort nie wieder rauskommen. Vers 11, und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten, und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, von Zeitalter zu Zeitalter. Es bedeutet also, es wird niemals einen Moment geben, es wird niemals ein neues Zeitalter antreten, wo sie aus diesem Ort entfernt werden. Es wird niemals einen einzigen Augenblick geben, wo die Qual aufhören wird. Es wird niemals eine Millisekunde, einen kleinen, winzig kleinen Augenblick geben, wo die Qual ihrer Schmerzen gelindert werden wird. Als Lazarus im Schoße Abrahams war und der reiche Mann im Hades, da bat er darum, wenigstens einen kleinen Tropfen auf seine Zunge zu bekommen. Denn ich leide Höllenqualen. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werden keine Ruhe haben, Tag und Nacht. Das beschreibt uns wirklich, es wird keinen Augenblick geben. Weder auf kurze noch auf lange Sicht. Es ist eine ewige Strafe. Nun, das ist aber nicht der Abschluss von diesen vier Botschaften. Das war nur die dritte Botschaft. Und Geschwister, auch hier müssen wir sehen, dass es ein Gnadenakt Gottes ist, diese Botschaft zu verkündigen. Die Menschen zu der Zeit des Antichristen werden diese Botschaft hören und sie werden gewarnt werden mit dieser Botschaft. Überlege es dir gut, das Tier anzubeten. Überlege es dir gut, ein Mahlzeichen anzunehmen. Denn wenn du dies tust, dann ist das dein Urteil. Es ist Gottes Gnade, diese Botschaft zu verkündigen. Nun, die vierte und letzte Botschaft ist Gottes Botschaft an die Gläubigen. Gottes Botschaft an die Gläubigen. Glückselig, wer Gott treu bleibt, die Verse 12 und 13. Hier heißt es in Vers 12, hier ist das Ausharren der Heiligen, die die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, schreibe, glückselig die Toten, die im Herrn sterben von nun an, ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren Arbeiten, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Uns wurde in den Versen zuvor die Botschaft an die Ungläubigen gezeigt. Uns wurde gezeigt, was passiert mit den Menschen, die Gott untreu sind. Nun wird uns gezeigt, was mit denen passiert, die Gott treu bleiben. Hier wird uns gesagt, dass die Gläubigen glückselig genannt werden. diejenigen, die Gott treu sind, diejenigen, die am Glauben festhalten, werden glücklich zu preisen sein. Sie sind selig zu preisen. Sie sind beneidenswerte Menschen. Nun, aus welchem Grund sind sie glücklich zu preisen? Aus welchem Grund sind sie beneidenswert? In Vers 13 heißt es, glückselig die Toten, die im Herrn sterben. Wie kann jemand glückselig gepriesen werden, der tot ist? Normalerweise sagen wir zu den Lebenden, hey, du bist glücklich. Du bist glücklich zu preisen, dass du lebst. Hier wird uns gesagt, glücklich zu preisen sind die, die sterben, und zwar in dem Herrn. Ich denke, aus zwei Gründen sind diese Personen hier glücklich zu preisen. Erstens, ihr Leben, das sie gelebt haben, ist Grund zur Freude. In Vers 12 heißt es, hier ist das Ausharren der Heiligen. Diese Erde zeugte der Glauben an Jesus bewahren. Also ihr Leben auf dieser Erde zeugte davon, dass sie anhaltend und geduldig und ununterbrochen an Gott festgehalten haben. Ihr Leben auf der Erde zeugte davon, dass sie anhaltend, geduldig und standhaft Gottes Gebote befolgt haben. Ihr Leben auf dieser Erde zeugte davon, dass sie anhaltend, beharrlich und geduldig den Glauben an Jesus Christus festgehalten haben und sich zu ihm gestellt haben. Deshalb sind sie glücklich zu preisen. Deswegen sind diese Personen glückselig, auch wenn sie sterben. Auch wenn sie sterben. Oder sogar gerade weil sie sterben. Das ist der zweite Grund, wieso sie glücklich zu preisen sind. Denn ihr Sterben, ihr Tod ist ein Grund zur Freude. Hier heißt es in Vers 13. Glückselig die Toten, die im Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren Arbeiten, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Hier wird uns die Herrlichkeit gezeigt, was mit denen passiert, die im Herrn sterben. Was bedeutet es, im Herrn zu sterben? Es bedeutet, auf dieser Erde schon eine intime Beziehung zu Jesus Christus zu haben. Es bedeutet, im Herrn verwurzelt zu sein und in ihm zu sterben, also im Glauben an ihm zu sterben. All diejenigen, die im Glauben an Jesus sterben, sind glücklich zu preisen. Denn sie werden ruhen von ihren Arbeiten. Sie werden ruhen von ihren Arbeiten. Was haben wir gelesen über die Ungläubigen? Sie werden Tag und Nacht keine Ruhe haben. Du und ich, wenn du im Herrn bist, wir werden ruhen. Wir werden ruhen von unseren Arbeiten. Es kann auch übersetzt werden von unseren Mühen. Und dieses Wort bedeutet Mühsal. Anstrengung. Geschwister, oh, ich danke meinem Gott, dass ich ein Christ bin und dass Jesus Christus mir meine Sünden vergeben hat und dass ich ihm nachfolgen darf und ich werde dieses Leben für nichts auf dieser Welt aufgeben, so wahr mir Gott helfe. Aber gleichzeitig ist dieses Leben auch ein Leben voll Mühen und voll Arbeit. Es bedeutet, sich selbst zu verleugnen. Es bedeutet, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Es bedeutet, zu arbeiten, zu kämpfen, zu laufen. Das Leben als Christ ist von Mühe und von Arbeit und von Anstrengung gekennzeichnet. Aber es wird der Tag kommen, wo du und ich glücklich zu preisen sind, wo wir von all dieser Anstrengung zur Ruhe kommen werden. Zur wahren Ruhe. In Jesus Christus. Und die Werke folgen ihnen nach. Also die Arbeit, die Mühe, die Opfer, die Investitionen, die wir hier auf dieser Erde für unseren Herrn gegeben haben, diese Dinge folgen uns nach. Sie folgen uns nach. Gott wird uns noch belohnen dafür. Für all diese Mühe und für all diese Anstrengung. Und so haben wir diese vier Botschaften von diesen drei Engeln vernommen. Die erste Botschaft an die Welt, tut Buße und kehrt um. Die zweite Botschaft an Babylon, dieses System wird zerstört werden, Gott wird richten. Die dritte Botschaft an die Gottlosen, sie werden auf ewig verdammt werden. Und die vierte Botschaft an die Gläubigen, glücklich zu preisen, sind die, die im Herrn sterben. Und ich hoffe sehr, dass wir selbst in diesen Gerichtsbotschaften Gottes Gnade erkennen durften. Dass wir in diesen Botschaften Gottes unermessliche Gnade gesehen haben, indem er das Evangelium predigt, selbst in der dunkelsten Zeit. Aber dass wir gleichzeitig gesehen haben, dass Gottes Gnade auch ein Ende kennt. Für bestimmte Menschen. Ja, Gottes Gnade ist jeden Morgen neu. Und ja, für die, die im Herrn sterben, ist die Gnade Gottes, kennt die Gnade Gottes kein Ende. Aber für bestimmte Personen, für bestimmte Menschen kennt Gottes Gnade ein Ende. Aber gleichzeitig durften wir auch lernen, dass Gottes Gnade uns befähigt, auszuharren, an ihm festzuhalten und dass seine Gnade uns auch belohnen wird in der Ewigkeit. Möge Gottes Geist diese Botschaft in unseren Herzen aufgehen lassen und uns dazu bewegen, ihn anzubeten und den Menschen von dieser Botschaft weiterzusagen. Amen.